Der Text Epheser 6 bis Verse 10 bis 20 lässt sich um drei Imperative sammeln. Vier Imperative, vier Aufforderungen. Die erste Aufforderung haben wir gleich in Vers 10. Werdet gekräftigt. Man macht darauf aufmerksam, dass dieses griechische Tätigkeitswort wohl besser mit werden übersetzt wird als mit sein. Sei oder seid stark im Herrn heißt, seid es schon. Aber der griechische Text sagt, werdet. Wir sind nicht stark, aber wir dürfen es werden. In seiner Gnade gibt uns Gott Wachstumsmöglichkeit. In seiner Gnade gibt er uns Zeit, stark zu werden. Andererseits aber sind wir immer sofort stark in ihm. Und wir brauchen nicht erst festzustellen, ob wir stark wären oder nicht. In diesem Sinne macht es nichts aus, ob wir so oder so übersetzen. Werdet gekräftigt, das heißt, verseht euch mit der Kraft des Herrn, seiner Kraft. Wir achteten gestern auf die Angesprochenen bei dieser Aufforderung. Meine Brüder, hier sind wir alle gleichgestellt. Zweitens achteten wir auf die Bedeutung dieser Aufforderung. Werdet innerlich gekräftigt. Und zum Dritten sprachen wir vom Ort der Kräftigung. Werdet stark, kraftvoll, kräftig, im Herrn. Er ist unsere Stärke. Das war er für Israel schon immer. Gott ist unsere Stärke, singt der Hebräer Alten Testamentes. Das ist nicht anders geworden, seitdem der Messias gekommen ist. Unsere Stärke liegt in Gott, der sich im Messias offenbart und immer auch durch seinen Geist. Wir stehen in der Regierungsmacht, Krater, wir stehen in der Regierungsmacht seiner Stärke oder in der starken Regierungsmacht Gottes. Wie schon gesagt, Gott wirkt durch seinen Geist. Und da hielten wir gestern inne. Da hörten wir auf. Es ist wichtig zu wissen, dass der regierende Messias, der zu Rechten des Vaters thront und heute schon regiert in seiner Gemeinde, in dieser ersten Phase seiner Regierung. Es ist wichtig zu wissen, dass er diese Regentschaft durch seinen Geist ausführt. Gott arbeitet zu dritt. Und der Heilige Geist ist es, der hier auf der Erde die Absichten, die Pläne Gottes ausführt. Wenn in der Gemeinde der Heilige Geist die Absichten des Messias, des erhöhten Christus ausführen will, dann muss ihm Raum gegeben werden. An dieser Stelle haben wir Schwierigkeiten. Denn genauso wie wir den Feind nicht sehen, so sehen wir auch nicht Gottes Geist. Und da fragen wir uns, wenn wir den Text ernst nehmen und nicht gleich weiterlesen, dann stellen wir uns die Frage, ja, wie soll das denn geschehen? Wie soll dem Geist Raum gegeben werden? Dem Feind soll nicht Raum gegeben werden, dem Geist aber schon. Lassen Sie uns einige Texte lesen, Paralleltexte, zuerst Römer 8, Römer 8, 3 bis 5. was das Gesetz nicht vermochte, was ihm nicht möglich war. Nicht weil es nicht gut war, nicht weil es etwa nicht vollkommen wäre, sondern weil das Instrumentarium schwach war, das Mittel des Gesetzes. Das Gesetz war für seine Einhaltung angewiesen auf die Energie des Menschen, und die reichte nicht aus. Und so hat der Mensch immer wieder das Gesetz gebrochen. Er hat übertreten an der einen Stelle, an der anderen Stelle hat er überhaupt nicht getreten. Er hat nicht gehorcht. Es gibt Übertretungssünden bekanntlich und Unterlassungssünden. Du sollst nicht. Und beide Arten von Gebot haben wir nicht eingehalten. Was das Gesetz nicht vermochte, das vermochte Gott und sandte seinen Sohn. Sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde. Deswegen kam Jesus. Verurteilte er die Sünde im Fleisch, das war das Erste, das war notwendig. Zuerst musste mit der Schuld aufgeräumt werden, bevor Gott etwas Neues tun konnte. Das vermochte Gott. Gott hat die Sünde in seinem Sohn verurteilt, am Kreuz. Die norwegischen Brüder haben an dieser Stelle Unrecht. Sie meinen, das geschehe im Prozess des Lebens. Wir würden Nein sagen zur Versuchung. Jesus hätte das ebenfalls getan. Er hätte Nein zur Sünde in seinem Fleisch gesagt, hätte sie verurteilt, hätte also infolgedessen nie gesündigt. Das wäre sein Vorteil gewesen. Aber er, genauso wie wir, hätte sündigen können, weil er Sünde im Fleisch gehabt hätte, heißt es. Das ist Irrlehre. Nein zur Sünde zu sagen, ist noch keine letztliche Verurteilung der Sünde. Das ist kein Gericht. Das ist eine Stellungnahme, aber nicht ein Gericht. Das Gericht findet statt auf Golgatha. Und zwar bei einem, der nie gesündigt hat, und in ihm war keine Sünde, auch nicht die Tendenz dazu. Er war vollkommen heilig. Und gerade darin liegt die Gewissheit unseres Sieges, dass wir jemanden in uns heute leben haben, der nie sündigen konnte. Ich weiß um den theologischen Streit an dieser Stelle. Aber wir halten fest an der Gottheit, der absoluten Gottheit Jesu Christi, trotz seines Fleischgewordenseins. Er war Mensch und Gott, aber ohne jegliche Sünde. Auch ohne die Sünde von Römer 7. Die Sünde vor der Sünde tat. Paulus spricht von zwei Sünden oder Arten von Sünde in Römer 7. Von der Sündentat, gegen Anfang, etwa Vers 10 vielleicht, 9. Das ist die Übertretung des Gebotes. Das ist der Vollzug. Aber er fragt sich, warum er dahin tendiert. Und dann stellt er fest, es gibt Sünde vor dieser Tat. Es ist also ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, ein Trieb in mir, der führt mich irre, der treibt mich dazu. Und egal, wie Sie über Römer 7 denken, das wird so bleiben. Das wird so bleiben. Und an dieser Stelle sind Sie der Sünde verkauft. Das werden Sie nie ändern. Paulus hat nicht gesagt, dass Sie sündigen müssen. Er hat gesagt, wer sie sind, wer ich bin. Und zweitens, er sagt in Römer 7, was geschieht, wann man sündigt. Und das ist immer das Gleiche. Wir übertreten das Gesetz, weil Sünde in uns ist. Es täte uns gut, eine gute Portion Kohlbrügge täte uns gut. Kohlbrügge war ein reformierter Pfarrer in Wuppertal, der über Römer 7 geschrieben hat. Und wie? Und die Verdorbenheit des Menschen einmal aufgezeigt hat. Und wie verdorben? Das wird sich trotz aller Heiligung nie ändern, bis Jesus kommt. Oder bis wir ihn sehen. Nicht ist unser Leib sündigt, aber aus irgendeinem Grunde, es bleibt scheinbar ein Geheimnis, aus irgendeinem Grunde bleiben wir total verdorben, solange wir in diesem Leib sind. Und ich persönlich bin der Meinung, der Kern der Sünde liegt in der Orientierung nach dem Diesseitigen. Das heißt, nicht ist der Leib Sünde, aber solange wir in diesem Leib sind, der noch nicht von der Erlösung erfasst ist, solange werden wir tendieren, in diesem Leib weiterleben zu wollen. Das ist unser Verderben. Wir müssen lernen zu sterben, während wir leben, Nein zu sagen zu unserer diesseitigen Existenz. Fleisch ist nicht notwendigerweise schon Sünde. Fleisch ist der Körper, während er lebt. Und wir tendieren danach, die Wünsche dieses Leibes oder den Wünschen dieses Leibes Vorrang zu gewähren. Dann sündigen wir. Es ist eine Frage von Priorität. Denken Sie an Römer 8, Vers 13, wo Paulus von den Geschäften des Leibes, jetzt nicht Fleisch, Leibes spricht, aber es kommt auch selber raus. Es kommt darauf hinaus, dass der Leib autonom, selbstständig sein will und nicht unter der Herrschaft Gottes ist. Und in 8, Vers 8 sagt er und 7 und 8 sagt er, es ist unmöglich, der Leib kann das nicht, das Fleisch kann das nicht. Aber was das Fleisch nicht konnte, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und verurteilte die Sünde im Fleisch. Jetzt war der Boden frei. Was jetzt? Damit, warum kam Jesus? Um die Sünde, um es zuzulassen, dass in ihm, in seinem Fleisch, in seinem Leib, die Sünde der ganzen Menschheit gerichtet würde. Zweitens, Vers 4. Damit die Forderung des Gesetzes. Sollen Christen gesetzlich sein? Ja. Aber jetzt denken Sie gut Deutsch. Gesetzlich. Wie das Gesetz. Das heißt nicht, dass wir unter dem Gesetz sind. Das heißt, dass wir dem Gesetz gemäß denken und leben. Gott hat seine Meinung nie geändert über Gut und Böse. Nie. Deshalb konsultiert Paulus fleißig das Gesetz, um den Willen Gottes zu erfahren. Das Gesetz ist nicht Regent. Der Geist ist Regent. Das Gesetz war im alten Bund ein Zaun um den Israeliten. Jetzt ist er eine Burg im Israeliten und im Heiden, der eingepfropft wird. Jetzt ist er eine Waffe, eine Burg, eine Bewahrung in uns. Es ist eingraviert in unser inneres Wesen und wir wollen nicht sündigen. Dieser neue Wille ist der Wille Gottes der stärker ist, dann der Wille zur Sünde. Aber der Kampf bleibt. Und da knüpft auch der Feind an. Aber wollen wir Sieg haben über den Feind, dann müssen wir unserem neuen Regenten Raum geben. Und der befindet sich hier im Geist, damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben. Das heißt, nach unseren Launen, nach unseren diesseitigen Wünschen. Wir laufen ihnen nicht nach. Sie haben nicht Priorität. Ist es Zeit aufzustehen, dann stehen wir auf. Wir schlafen oder liegen nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, der mich an den Willen Gottes erinnert, aber wird nicht für mich aufstehen. Und wenn die Versuchung kommt, dann muss ich Nein sagen. Aber er wird mich daran erinnern. Und wenn die Bereitschaft da ist, Nein zu sagen, dann wird er mit seiner Kraft mir zur Seite stehen. Und ich kann Nein sagen. Ohne Christus können wir nicht, aber mit ihm und seinem Geist können wir alles, was er will. Alles. Ich muss nicht sündigen. Ich bin ein Sünder und ich werde es bleiben. Aber ich muss nicht einwilligen. Wenn ich mich nach dem Geist ausrichte, sondern nach dem Geist. Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, die, die so ausgerichtet sind, dass sie sich daran gewöhnt haben, ob Nichtchristen oder Christen, lassen wir das einmal dahingestellt sein. Das sagt Paulus hier nicht. Aber Christen können auch, wie Nichtchristen, sich nach dem Fleisch, nach der Diesseitigkeit, nach ihrer Leiblichkeit orientieren. Und wenn jemand das tut, dann sagt Paulus, sieht es so aus. Die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist, auf die Interessen des Fleisches. Aber die, die nach dem Geist sind, die gelernt haben, sich nach dem Heiligen Geist, der den Willen Gottes vertritt, auszurichten, deren Gedanken sind gerichtet auf das, das des Geistes ist. Und jetzt lernen wir aus der Schrift, was des Geistes ist, wo seine Interessen liegen. Es geht um die Interessen Gottes, die der Geist vertritt. Und diesen Interessen wollen wir Raum geben. Und somit geben wir dem Geist Raum. Aber erwarten Sie nicht, dass der Schleier zwischen Diesseitigkeit und Jenseitigkeit sich irgendwo bewegen wird, sodass Sie feststellen können, hier ist der Geist. Erwarten Sie nicht, dass Sie Gott spüren können und beten Sie nicht, Herr, lass uns deine Gegenwart verspüren. Das Gebet wird wahrscheinlich nicht erhört werden. Das ist nicht unser Privileg. Sollte Gott das einmal geschehen lassen, das hat er oft getan. Davon berichtet die Heilige Schrift. Dann ist es wunderbar. Aber davon leben wir nicht heute. Wir leben von dem Bericht darüber, dass der Schleier sich bewegt hat. In Christus war er sichtbar geworden. Aber wir brauchen den Geist weder zu sehen, noch zu spüren, noch zu hören. Wir hören keine Stimme. Und das ist unsere Not. Wir wissen oft nicht, wo wir dran sind. Aber das ist gar nicht so schwierig. Gott hat gesprochen. Der Geist hat gesprochen und spricht jetzt. Und hier möchte ich mich von denen absetzen, die sagen, das Herz wäre 18 Zentimeter oder liege 18 Zentimeter tiefer als der Kopf, als das Denken, als der Verstand. Das ist unbiblisch. Das ist eine Irrlehre. Herz muss nicht nach unserem deutschen Denken definiert werden. Diese Vokabel. Aber wir haben keine bessere. Nicht, dass ich wüsste. Wenn wir schon die Vokabel Herz gebrauchen, dann wollen wir sie anhand einer Konkordanz biblisch füllen. Herz ist ein Synonym für innerer Mensch. Denken, fühlen, wollen, alle Eigenschaften einer Persönlichkeit befinden sich im Herz, nicht nur Empfindung. Und jetzt möchte ich mich auch von den Theologen absetzen, die behaupten, Herz wäre irgendwie ein Kern, das Zentrum. Ich habe nie etwas damit anfangen können. Was ist schon Mitte einer Persönlichkeit? Herz ist der ganze Mensch, der innere Mensch, die Persönlichkeit. Wo das Gewissen liegt, deshalb es auch für Gewissen gebraucht werden kann. Wo das Denken sich befindet, deshalb denkt und überlegt das Herz. Wo die Entscheidungen getroffen werden, weshalb das Herz entscheidet, Entscheidungen trifft. Und jetzt zurück. Im Kopf ist das Schaltpult des Herzens. Hier, Köpfchen. Ich hatte einen Theologieprofessor, der sagte, er hatte eine eigenartige Stimme und hatte in der Hungersnot in Russland viel gelitten und hatte seine Brüder, Theologie braucht Köpfchen. Und Christsein braucht Köpfchen. Das Wort wurde Fleisch. Wozu? Gott spricht durch Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort kommt durch das Ohr und das Ohr ist am Kopf. Und das Wort geht in die Gedanken, in den Kopf. Und dort ist der Verstand. Und dieser Verstand soll bewohnt sein vom Heiligen Geist, geheiligt sein. Und dann denkt er, wie Gott denkt. Unser christliches Leben soll mit dem Kopf gelenkt werden. Mit einem Kopf, der sich unserem Herrn ganz zur Verfügung gestellt hat. Der Heilige Geist leitet uns, wenn wir mit unserem Verstand wahrnehmen, was die Bibel sagt. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich frei zu sein von falschen Einflüssen, nicht nur Alkohol. Epheser 5, Vers 18. Deshalb ist es wichtig, diese Burg zu reinigen von allem Diesseitigen, das uns bannen will. Und sich wollentlich zu konzentrieren auf die Herrschaft unseres Herrn. Aber er ist nicht nur Herrscher, aber er ist zuerst Herrscher. Und dann ist er Helfer. 2H, da haben Sie einen einfachen Schlüssel zu Ihrem geistlichen Leben. Gott ist Herr, aber dann auch Helfer. Das erste Mal stehe ich ihm zur Verfügung, das zweite Mal steht er mir zur Verfügung. Aber stehe ich ihm zur Verfügung, dann steht er mir jederzeit zur Verfügung. Also, dem Heiligen Geist Raum geben. Wir kommen noch zurück auf diesen Text. Epheser 3, Vers 16. Epheser 3, Vers 16. Damit er es euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist regierungsfähig zu werden, mächtig regierungsfähig zu werden mit Kraft in den inneren Menschen hinein. Das ist ein Prozess. Der Heilige Geist wohnt um uns und in uns. Und will in unser Wesen hinein bis in den letzten Winkel wirken. Er will aber, dass ich mich beherrsche. Die letzte Frucht des Geistes ist Enkratäa, Selbstbeherrschung, nicht nur Keuschheit. Keuschheit ist eine Form von Selbstbeherrschung. Aber Selbstbeherrschung, das heißt, unsere Beziehung zu Gott ist eine Gegenüberbeziehung, nicht eine Roboterbeziehung. Wir sind nicht wie der Handschuh, der einfach so hin und her geht, weil Christus in uns lebt. Sondern wir sind ein Gegenüber. Und Gott spricht, hat gesprochen, aber er spricht jetzt, was er gesagt hat. Und ich antworte, dass er mir bei allem diesen, ohne dass ich mir bewusst bin, hilft, das ist klar. Und darauf verlasse ich mich. Und deshalb kann ich auch Ja sagen. Aber ich antworte. Ich muss verantworten. Und dann werde ich stark. Wenn Gott stark in mir ist, dann bin ich stark. Dann kann ich entscheiden. Dann kann ich Sieg haben. Aber in allem dem bleibt es so, wie Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5 sagt, unsere Fähigkeit, unsere Kompetenz, unsere Genugsamkeit, unser Können kommt von Gott. Das bleibt so. Aber wir müssen dem Geist, dem Willen Gottes, der Hilfe Gottes Raum geben. Epheser 5, Vers 18, werdet nicht vom Wein noch von irgendetwas anderem Geschöpflichen erfüllt, das heißt bestimmt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist bestimmen, füllen. Wenn der Wein einen Menschen füllt, dann ist der Mensch von diesem Wein bestimmt. Zuerst bestimmt er das Glas und später bestimmt der Inhalt des Glases ihn. Beim Geist ist es so, dass er mich bestimmt und dann bestimme ich nach seinem Willen. Das ist die Frucht davon. Ist nicht ganz parallel. Wenn er mich füllt, dann füllt seine Herrschaft mich. Dann darf sein Wille meinen Willen bestimmen. Und zweitens, wenn er mich füllt, dann darf er mir überall beistehen. Dann ist er meine Hilfe. Helfer, Hilfe. Entschuldigung, Herr und Helfer. Dann werde ich imstande sein gegen den Feind und seine Einladungen, seine Taktik zu kämpfen. Die Verbindung, um ein anderes Bild zu gebrauchen, die Verbindung zum Weinstock muss gepflegt werden. Und zwar durch Wort und Gebet und Vertrauen. Wort und Gebet sind das Mittel. Vertrauen ist der Schlüssel. Der Weinstock hat Reben und wir sind die Reben und wir sind angeschlossen. Nicht ist die Rebe ganz im Weinstock, sondern sie ist angeschlossen. Dort, wo sie angeschlossen ist, dort ist Rebe im Weinstock und Weinstock in Rebe. Ein Ineinander. Ein Bild von unserer Einheit mit Christus. Wir sind nicht Christus. Aber wir sind im Geiste genauso angeschlossen, genauso real angeschlossen, wie die Rebe am Weinstock oder der Finger an der Hand. Jetzt muss aber diese Verbindung gefördert werden. Und die geschieht durch das Pflegen der Mittel, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, das Achtgeben auf sein Wort. Ich will mich hinein versenken in sein Wort. Ich will mich tränken mit seinem Wort. Psalm 119, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert. Ein außergewöhnliches Wort dort. Aufgespeichert, aufgelagert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dann pflegen die Verbindung. Wenn seine Worte, Vers 7, glaube ich, ist es, wenn meine Worte in euch bleiben, dann bleibt Christus in uns. Und dann bleiben wir in ihm. Und die Verbindung wird durch Erwiderung gepflegt. Nicht nur seine Sprache kommt zu mir in Form des Wortes, sondern ich spreche zu ihm. Und der Grund, weshalb wir so viele Niederlagen haben, ist einmal, weil wir nicht genügend Wort Gottes in uns wohnen lassen und zweitens, weil wir nicht genügend mit unserem Herrn sprechen oder zu unserem Herrn. Luther meint, Christen sollten Beter sein, so wie ein Schreiner Schreiner ist. Ein Gärtner Gärtner ist. Das ist sein Beruf und Christen sind Beter. Das ist eben ihre Berufung. Wussten Sie, dass Jesus deshalb gestorben und auferstanden war, damit wir beten könnten? Epheser 2, 17 und 18. Deswegen, damit wir wieder mit Gott, versöhnt mit Gott, mit ihm sprechen können, zu ihm reden können. Das kann erst ein Christ. Aber das muss gepflegt werden. Den ganzen Tag, immer wieder im Geiste oder auf den Knien oder irgendwo an einer stillen Ecke, beten laut oder stille. Im Gebet verharren. Und dann wird unser Geist im Himmlischen in der Gegenwart Gottes sein. Nun geben wir zu, dass wir nicht immer zu Gott reden. Das Gebet fließt nicht inständig, ohne Aufhören. Nicht in diesem Sinne sollen wir unablässig beten. Aber Spurgeon sagt, es gehen doch wohl nicht 15 Minuten vorbei, bevor wir wieder beten. Sehen Sie? Das ist praktisch. Die Frage ist, wo sind unsere Gedanken, nicht wahr? Sind sie bei der Diesseitigkeit, bei den Interessen unseres Leibes oder bei unserem Herrn? Die Verbindung muss gepflegt werden und nicht nur Bibel lesen und beten, als wären das Mechanismen. Das ist ja keine Mechanik. Währenddessen wollen wir vertrauend lesen und vertrauend beten. Sonst hilft uns kein Bibellesen und kein Beten. Der Glaube war immer und bleibt der Schlüssel des Christenlebens. Mit dem Glauben, dem Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, wird die Tür zum Heil geöffnet. Und bleibt die Tür offen, wird die Beziehung zu Gott aufrechterhalten. Aus Glauben zum Glauben. Es geht immer weiter. So wie ihr angenommen habt, Kolosser 2, Vers 6 dürfte es sein. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, und das ist durch den Glauben, so wandelt in ihm. Durch den Glauben. Es wird immer Stellvertretung sein. Glaube heißt Stellvertretung. Ich vertraue auf einen anderen. Für alles. 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 Ich rechne mit ihm. Und dann sind wir stark im Herrn. Jetzt haben wir fast 2 Stunden gebraucht, gestern und heute, für den ersten Vers. Sie können jetzt ausrechnen, wie lange wir noch brauchen müssten, um bis Vers 20 zu kommen. Die zweite Aufforderung, die ganze Kampfrüstung sei angetan, die Verse 11 bis 13. Was heißt, eine erste Frage, was heißt Kampfrüstung? Oder die ganze Kampfrüstung? Einige Antworten. Grundsätzlich ist die Kampfrüstung eine zweiteilige. Einmal das, was im Kampf zum Schutz dient. Denn Schutz ist nicht selbstverständlich, nur weil wir schon Christen sind und in Christus sind. Wir sind nämlich arg verwundbar. Es geht, auch nachdem wir Christen geworden sind, um Leben und Tod. Und dann aber haben wir den anderen Teil, die Angriffswaffe, eine. Also das, was zum Schutz dient und dann die Angriffswaffe. Eigentlich ist aber auch die Angriffswaffe im Grunde ein Verteidigungsstück. Wir kommen auch darauf. Nicht den Angriff zu stark betonen. So dann geht es bei der ganzen Kampfrüstung, eine weitere Antwort. Es geht bei der ganzen Kampfrüstung um jedes Einzelteil. Nichts darf fehlen. Wenn wir später diese Verse lesen, dann darf nichts davon fehlen. Fehlt auch nur eines, sind wir in Gefahr. Es gilt, den ganzen Christus anzuziehen. Auch hier gilt es, den Kampf ernst zu nehmen, nicht zu spielen. Zum Dritten heißt es, Gottes Kampfrüstung. Vielleicht wird hier an Jesaja 59 gedacht. In den Versen 16 und 17 heißt es dort, er sah, dass kein Mann vorhanden war. Unter den Menschen war niemand, der helfen konnte oder helfen wollte. Dass es keinen gab, der in die Mitte trat, der in der Bresche stand. Da half ihm sein eigener Arm, nicht kehrte er dann den Rücken wie ein Hilfloser, dann trat er in die Bresche zwischen Himmel und Erde. Und seine Gerechtigkeit, die stützte ihn. Das heißt, mit seiner Gerechtigkeit legte er sich ins Mittel. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Brustpanzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, und er umkleidete sich mit Kleidern der Vergeltung. Das dürfte eine messianische Verheißung sein. Das dürfte sich auf den Messias beziehen, der einmal unser menschliches Kleid anzog, aber nie das Göttliche auszog. Die Herrlichkeit, ja, in diesem Sinne entkleidet er sich, aber nicht seine Eigenschaften, göttlichen Eigenschaften. Er blieb gerecht, er blieb der Heilsgott, der retten kann, der unser Heil ist. Und in diesem Gott haben wir Gerechtigkeit als Panzer, Heil als Helm und so weiter. Klar ist, dass wir es hier wieder mit Stellvertretung zu tun haben. Das heißt, den ganzen Panzer anzuziehen, die ganze Waffenrüstung anzuziehen, heißt ganz einfach in Christus, in ihm stellvertretend zu stehen. Das wird immer wieder deutlich an den einzelnen Stellen. Es geht nicht um unsere Gerechtigkeit, um unser Fähigsein. Es geht darum, dass wir als absolut Hilflose uns absolut schützen lassen von dem Allmächtigen im Messias durch den Heiligen Geist. Eine weitere Frage. Wann soll die Kampfrüstung angezogen werden? Da möchte ich hinweisen auf die griechische Form. Die Kampfrüstung sei angetan, jetzt. Denn der Kampf hat bereits begonnen. Wir können nicht zögern. Wir müssen stets kampfbereit sein. Der Kampf hat begonnen, bevor wir auf diese Szene kamen. Und wir sollen bereits angezogen sein. Die Kampfrüstung sei angetan. In einem gewissen Sinne ist sie angetan, wenn wir zu Christus kommen. Nur sollen wir dafür sorgen, dass nichts dann weiter fehlt, dass wir nicht Rückzieher machen, sondern dass wir stets in seiner Gerechtigkeit, in seinem Heil, in seinem Schild stehen. Sie soll stets angezogen sein. Wir dürfen nie ohne Waffenrüstung sein. Weder des Nachts noch des Tages. Weder in den schönen Bergen um Beatenberg, auch nicht bei der schönen geistlichen Atmosphäre dieser Schule. Noch unten im Tal, wie man so sagt. Der Kampf ist hier genauso hart wie unten. Eigentlich wird er manchmal an Bibelschulen schlimmer. Mein schlimmstes Bibelschuljahr, ich hatte zuerst 3 Jahre Bibelschule, bevor ich studierte. Mein schlimmstes Jahr war das zweite, wo ich an Gott zweifelte. Dem Feind ist keine Stätte zu heilig. Wenn das Paradies ihm nicht zu heilig war, dann auch keine andere Stelle. Welcher Grund, eine dritte Frage, welcher Grund wird für die Aufforderung gegeben? Verse 11 und 12. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, damit es euch möglich sei, gegen die listigen Manöver des Teufels zu stehen. Der Grund ist ein dreifacher, Vers 12 gehört auch noch dazu, aber wollen wir anfangen zu zählen. Erstens, der erste Grund. Wir sollen der Aufforderung, die ganze Kampfrüstung anzuziehen, nachkommen, wegen der Art des Kampfes. Wegen der Art des Kampfes. Die ganze Kampfrüstung sei angetan, damit es euch möglich sei, gegen die listigen Manöver des Teufels zu stehen. Hier sind zwei Aspekte. Der Aspekt des Feindes und die Perspektive von uns aus. Die Kampfweise wird nach zwei Seiten hin kurz beschrieben. Einmal, der Feind greift an. Wir müssen gegen ihn anstehen. Und das tut er mit List, die listigen Manöver. Methodeia, griechisch, von dem kommt unser deutsches Wort Methode. Methode ist etwas schwach. Das griechische Wort ist stärker. Es scheint eine Paarung zu sein, eine gelungene Paarung von Denken und Handeln. Der Feind ist sehr, sehr klug, listig, raffiniert, schlau. Und zweitens, er kann nicht nur denken, er kann handeln. Das Wort Methodeia spricht auch von Geschick, anzugreifen. Und gegen einen solchen Feind müssen wir jetzt widerstehen. Er tut es mit List, das heißt mit Entstellung. Er entstellt die Realität vor unseren Augen. Und wenn wir nicht von der göttlichen Perspektive her konfrontiert worden sind mit der Wirklichkeit, wir haben nicht gelernt, die Wirklichkeit so zu sehen, wie Gott sie sieht, dann werden wir in Gefahr sein, eingenommen zu werden, von ihm gefangen genommen zu werden. Wir dürfen nicht die Augen wegnehmen von unserem Herrn und von der Art und Weise, wie er die Wirklichkeit auffasst. Der Feind wird die Wirklichkeit für uns entstellen. Eine sehr raffinierte Methode ist die, dass er uns beibringt, zu denken in Form von Meinungen. In unserer Zeit, schon seit einigen Jahrzehnten, vielleicht schon seit der Zeit der Aufklärung, wird Wahrheit relativiert, und das hat die böse Frucht unter uns Gläubigen, dass wenn man nach der Richtigkeit sucht, um jetzt nicht das Wort Wahrheit zu gebrauchen, man fragt sich, wie ist es oder wie soll es sein, ganz allgemein, dann fragt man, wie siehst du das? Und wenn man mir die Frage stellt, dann kann ich schon mal antworten mit den Augen. Ganz einfach. Und wir haben alle Augen. Und wenn wir diese Augen gebrauchen, dann würde dasselbe Bild sich stellen. Verstehen Sie das? Ich sehe nicht anders als Sie. Wie sehen Sie das? Mit den Augen. Ja, aber das meine ich nicht. Ja, was meinen Sie denn? Ich kann ihm sagen, was er meint. Er meint, was sehen Sie? Nicht wie, was. Aber was ich sehe, das kann er auch sehen. Es geht nicht um unterschiedliche Meinungen. Jetzt hole ich mir die beste raus. Es gibt nur einen, der die richtige Meinung hat, und der ist Gott. Und wir sind nicht solche, die jetzt einander gegenüberstehen. Und wie denkst du das? Und ja, ich denke das eben so. Ja, und dann geht man in diesen Pluralismus weiter. Nein, nein. In jedem Gespräch, das ein suchendes Gespräch ist, nach der Wahrheit suchend, da sind wir nicht gegenüber, sondern Schulter an Schulter. Und unser Gespräch ist, üben wir uns darin, in unserem Denken uns vorzustellen, wir sitzen jetzt oder stehen Schulter an Schulter und befragen beide Gott. Wir denken nicht überein. Aber beide von uns wollen so denken, wie er denkt. Und dann fragen wir nicht mehr nach unserer Meinung. Wissen Sie, wenn Sie nach meiner Meinung fragen, die Meinung von Herbert Janssen interessiert ihn nicht. Es geht nicht um Meinungen. An dieser Stelle hat der Feind eine Bresche geschlagen. Und wir sind nicht mehr grundsätzlich orientiert an Gottes Wort. Die Frage ist nicht, wie siehst du das, sondern was sagt der Herr? Nicht, wie meinen Sie das, sondern wenn Sie schon einen Menschen fragen, dann befragen Sie ihn nach dem Willen Gottes. Nicht nach seiner Meinung, sondern seien Sie interessiert. Vielleicht hat er an dieser Stelle schon mehr Licht. Übrigens, die Erkenntnis ist nie verschieden. Es gibt nur eine Erkenntnis. Es gibt auch nur eine Auslegung letztlich. Wenn Sie nicht die richtige haben, dann haben Sie keine Auslegung. Sie haben versucht auszulegen, aber Sie haben nicht die Auslegung. Die Auslegung ist nichts anderes als der Text. Der Text ist die Auslegung. Und wenn Sie nicht den Text erfasst haben, dann haben Sie keine Auslegung. Ja, aber wie soll ich das denn sagen? Vielleicht werden wir uns doch ein wenig üben müssen mit einem anderen Vokabular. Vielleicht sind wir doch weiter entfernt von der Heiligen Schrift, als wir dachten. Wir haben getrunken vom Becher dieser Welt. Unser Denken ist beeinflusst. Mehr von diesem Denken in der nächsten Sitzung. Ich habe jetzt schon mit 3 Minuten die Zeit überzogen. Wir wollen jetzt eine Pause machen.